Fußballfans aller Städte, vereinigt euch, die große Fandemonstration in Leipzig.
Bratwurst, Bier und Butterkuchen, pure Landespokalromantik.
Und DFB-Pokal der Frauen sowie das DFB-Länderspiel der Männer.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt werden mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Da ist heute richtig viel los, habe ich das Gefühl. Und da bin ich froh, dass heute unter anderem mein persönlicher Leibarzt Teil dieser Podcast-Aufnahme ist. Deswegen begrüße ich den Mann, der meinen Puls in weniger als einer halben Stunde schon wieder runterschrauben muss, um 100 Schläge pro Minute höchstwahrscheinlich, Gregor Rühl.
Und hier ist der Mann, der gestern in Leipzig für faire Mieten, Kaffee- und Dönerpreise demonstriert hat. Hallo, Alex Küpper.
Danke, Gregor. Möglicherweise war das für Paddy geschrieben. Man kann ja mal durcheinander kommen, ist aber nicht schlimm, weil ich natürlich auch darauf abziele. Denn wenn sich alle Ultras des Landes in Leipzig versammeln, dann sitzt er natürlich nicht so wie jetzt gerade gemütlich auf der Couch, sondern ist mittendrin. Paddy Fritsche, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich glaube, allein nach dem Satz haben wir jetzt schon alle Frankfurter verloren an der Stelle.
Ja, du hast natürlich recht. Fast alle Ultras. So.
Fast alle Ultras. Nein, ist natürlich ein Riesenthema gewesen. Wir werden drüber sprechen. Wir müssen drüber sprechen aus verschiedenen Sichtweisen, ganz verschiedenen Facetten. Es ist natürlich ein Thema, was euch auch da draußen krass bewegt in Kommentarspalten, in der Presse, Social Media und Co. Ganz viele Eindrücke, ganz viele Meinungen, ganz viele Geschichten. Ich war vor Ort, genau richtig. Ich kann ein bisschen was erzählen. Das war aus meiner geplanten Stunde Stippvisite, die ich vorhatte, sind 5 Stunden Daueraufenthalt und ganz viele Gespräche geworden. Dass du zu meinem Sonntag, wer will schon freien Sonntag, komm, gehst du mal, ist doch scheißegal, freier Sonntag, gehst du mal zur Fußball-Demo.
Das ist Investigativrecherche.
Demokratischer Sonntag war das, dein demokratischer Sonntag.
Das stimmt, ja, überhöhst bitte nicht, ich habe da relativ, ich komme später drauf zurück. Aber wie sah denn euer Wochenende aus, Küpi, was hast denn du so gemacht, wenn es nicht die Demo war?
Oh, ich habe mich am Samstag um den Landespokal Sachsen-Anhalt gekümmert, konkret um den Halleschen FC, können wir gleich auch nochmal ausführlich drüber sprechen, da brennt nämlich noch mehr der Baum als vorher, glaube ich, nach diesem Spiel, und gestern habe ich einen Spaziergang gemacht mit meiner Familie rund um den Schliersee, das war schön.
Oh, schön. Oh, schön.
Toll, toll. Ja, ich habe hier, ich habe am Wochenende, nee, gar nicht durch meine Gläserschränke, ich habe euch ja letzte Woche das hier schon gezeigt und habe am Wochenende hier auch wieder meine Gläser geputzt und dieses Mal trinke ich hier Wasser aus dem Glas von der Fußball-Oberliga-Saison 79-80 mit fantastischen Vereinen drauf. Über ein paar von denen, die hier drauf sind, reden wir auch heute.
Wer hat den Titel geholt am Ende?
Das ist eine gute Frage, steht hier gar nicht drauf, ist wahrscheinlich am Anfang der Saison gewesen, muss ich gleich mal gucken, reiche ich nachher noch nach.
War das schon die BFC-Zeit? Wir sind zu jung.
Ja, wir sind ein bisschen, ich gucke gleich nochmal nach, aber Stahl Riesa zum Beispiel da in der ersten Liga gewesen, nicht schlecht, Chemie auch, Chemie Leipzig, gucke ich mal gern drauf auf dieses Glas.
Stahl Riesa hat unter anderem gewonnen im Sachsenpokal, eine Runde weiter. Ja, spannend. Also ich finde es immer, das ist so die größte Podcast-Lüge, die Podcasterinnen und Podcaster die Welt erzählen. Ja, reiche ich nach. Nee, reiche ich nach, wirklich nach. Das ist, wir werden drauf schauen, ob es stimmt. Wir haben richtig krass.
Also ganz kurz, wir reichen nach an dieser Stelle. Der Berliner FC Dynamo verteidigte durch einen 1-0-Sieg am letzten Spieltag gegen die SG Dynamo Dresden seinen Titel aus dem Vorjahr und errang die zweite Meisterschaft.
Na, siehste. So. Und dann kamen also,
wir haben
sechs danach noch, sechs oder sieben danach noch, ne?
Na, 8. Also wenn es die zweite war, dann kamen noch 8, waren noch 10 am Stück.
Ja, stimmt. Ja. Die große Dominanz. Naja.
So, jetzt aber, was wir jetzt wirklich nachreichen müssen, Gregor, weil das, glaube ich, bei dir auch schon seit 3-4 Wochen da im Schulhausaufgabenheft steht, Vereinsnamen. Und ihr habt uns zu bombardiert in Kommentarfeldern und bei den Podcatchern eurer Wahl und in DMs überall und so weiter mit diesen Vereinsnamen. Und Gregor, da das deine Kernkompetenz ist, würde ich dich bitten, dir einfach mal so Klaviermusik vorzustellen, daneben so einen Kamin und das einfach mal so vorzutragen, bitte, was alles so reingeflogen ist bei uns.
Ich will es mir eigentlich so ein bisschen aufsparen, weißt du, dass ich hier so jede Folge das immer mal so eins oder zwei raushauen kann. Oh, aber es kamen wirklich schöne Sachen zurück. Zum Beispiel die Betriebssportgemeinschaft Gold Fisch aus Oberlungenwitz, fand ich gut. Oder auch die BSG Schichtpressstoffwerk Bernau, auch herrlich. Auch an meinen Zweitlieblingsvereinsnamen ist ja die BSG Rotes Banner Trin-Villershagen, die bekannt geworden ist unter anderem im Jahr 2006, weil Angela Merkel den Präsidenten George W. Bush eingeladen hatte nach Deutschland, weil sie wollte, dass er mal so ein typisches deutsches Grillfest miterlebt auf so einem Vereinsheim. Und tatsächlich hat sie dafür ausgewählt, den Platz von Trin-Villershagen. Und Bush ist dann tatsächlich auch mit dem Heli da auf diesem Fußballplatz gelandet und die haben so ein Grillfest da abgehalten. Das ist eine ganz Wahnsinn. Schöne Geschichte.
Das ist so ein ganz typisches deutsches Grillfest, dass da alle Bürgermeister mit dem Helikopter kommen. Das musst du mal, genau. Halt mal gemacht haben, ja.
Naja, es sind wirklich sehr viele schöne Namen reingekommen. Ich werde die hier jetzt Woche zu Woche immer mal wieder droppen, weil das einfach, wie gesagt, die klassische Musik in meinen Ohren ist, wenn ich diese Namen höre. Wunderschön.
Du meinst so als Stimmungsauffäller, wenn mal die Stimmung so ein bisschen im Keller ist bei Alex Küpper, dann wirfst du mal einen rein.
So ist es. Aber das ist ja zum Glück nie. Das ist ja das Schöne.
Nee, das ist richtig. Also Alex Küpper ist hier die Endorphinschleuder des Gespanns auf alle Fälle.
Gregor kann immer noch einen drauflegen, das ist doch toll.
Richtig. Ein drauflegen, Thema 16-0. Letztes Wochenende haben wir drüber gesprochen, glaube ich. Das ist dieses Spiel in Potsdam da gab mit diesen ganzen ehemaligen Profis, Halbprofis. Haben wir auch eine spannende Nachricht bekommen, wie ich finde. Also schreibt uns da auch gerne konstruktive Sachen und Kritik und Co. immer in einem, wie gesagt, konstruktiven Rahmen. Dann nehmen wir das auch gerne mit hier und können drüber debattieren, diskutieren. Die Nachricht, es ist sehr lang geschrieben, sehr ausführlich, deswegen paraphrasiere ich mal. Es ging sozusagen darum, dass das für uns ein schöner Spaß war hier in der Podcast-Folge und da auch ein bisschen drüber zu amüsieren, dass da eben Halbprofis da irgendwo den Amateurbereich zerschießen. Dass das ja aber für die gegnerischen Mannschaften und auch für andere Spieler in der Liga, Trainer, Manager und Co. überhaupt nicht cool ist, weil man ja trotzdem irgendwie, auch wenn man Amateursportler ist, einen eigenen Anspruch hat und dementsprechend irgendwie auch einen fairen Wettbewerb möchte und dieses sozusagen dann ankern von ehemaligen Profis zu einem Verein im Amateurbereich, aus welchen Gründen auch immer, natürlich auch da, auch in diesen Ligen, das tut, über das wir uns im Großen immer so abkotzen, nämlich den Wettbewerb verzerren. Also erstmal danke für die Nachricht. Wie gesagt, kann ich komplett rational nachvollziehen. Weiß ich, Männer, wie ist da eure Meinung, Küppi? Du ziehst die Stirn so ein bisschen hoch die ganze Zeit schon, während ich hier paraphrasiere.
Eigentlich gar nicht. Also ich sehe es genauso. Ich kann die Kritik nachvollziehen. Das sind natürlich Ligen. Da müsst ihr uns es bitte nachsehen, dass wir nicht ganz tief in die Recherche einsteigen, sondern die Geschichten, wie sie uns auffallen, dann erstmal so veröffentlichen und drüber sprechen. Grundsätzlich kann ich das verstehen, dass man da sagt, als Gegner oder als Teil dieser Liga, das finde ich nicht in Ordnung. Ich hatte sowas Ähnliches schon vermutet, als ich die Namen gelesen habe, weil das ja wirklich fast durch die Bank ehemalige Regionalligaspieler sind. Aber wie konkret die Strukturen da sind und was das konkret für den Wettbewerb bedeutet und wie diese Liga aussieht, das konnten wir halt nicht beurteilen. Wir haben auch eine Nachricht bekommen vom Verein selber. Die haben natürlich positiv darüber gesprochen, die finden das cool, was da passiert. Und so stehen sich die Meinungen da gegenüber. Grundsätzlich, glaube ich, hast du völlig recht, Paddy. Im Großen kritisieren wir das, dann dürfen wir es im Kleinen nicht abfeiern.
Ja, aber wie gesagt, schreibt gerne weiter solche Nachrichten, denn auch die bereichern uns natürlich extrem und haben zum Beispiel bei mir dafür gesorgt, dass ich überhaupt mal den Gedanken aufmache, ne? Weil ich kann mich da jetzt nicht freimachen und kann sagen, hey, also ich habe es auch immer irgendwo als Kind gefeiert, so Pokal zu spielen gegen große Gegner, weil ich so wusste für mich, du kommst eh nicht weiter, aber ich war jetzt zum Beispiel Torhüter und ich wollte immer was zu tun haben, ich wollte immer richtig viel irgendwie von links nach rechts hechten und zurück. Und deswegen war das für mich immer cool, gegen so Übermannschaften zu spielen, aber ich kann das komplett nachvollziehen, dass das zum Beispiel für meine eigenen Feldspielerkollegen draußen auf dem Platz schon wieder richtig beschissen war, wenn da der eine Sechser da irgendwie 18 Kilometer abgespult hat nach einem Partyabend am Vorabend. Also ich bin da voll dabei. Wir haben noch eine Nachricht aus ähnlicher Riege bekommen, aus ähnlicher Region, nämlich Landesliga Sachsen von einem Mitglied, sage ich mal ganz grob, von der U23 von Dynamo Dresden. Und das finde ich wiederum schön. Wir haben ja gerade schon gesagt, ne, es gibt große Probleme und es gibt Probleme in großen Ligen, die es auch in kleinen gibt. Und es gibt auch Flüche und Mystiken. Das ist ganz genauso. Denn die U23 von Dynamo Dresden hat einen Trikotfluch. Ich lese mal die Nachricht vor. Die haben jetzt am Wochenende 1:1 gespielt gegen den Vorletzten der sechsten Liga, gegen Tapfer Leipzig. Und mir wurde geschrieben 1:1 zwischen Vorletzten und Ersten. Naja, das ist wirklich kurios. Wenn wir in Gelb-Schwarz gespielt haben, das 5. Mal jetzt in dieser Saison, haben wir nur einmal gewonnen. In den weißen Auswärtstrikots läuft das immer besser. Gregor, hattest du irgendwie auch solche, in deiner Amateurzeit oder so, solche dörflichen Mythen, die es einfach wert sind, erzählt zu werden?
Boah, ist eine gute Frage. Wir waren froh, wenn wir halt irgendwelche Trikots hatten. ich kann mich leider nicht mehr an solche Schicksals oder so Zufälle erinnern bei uns. Aber es ist natürlich hier, das macht natürlich was mit der Psyche. Wenn das dann, ne, wenn man sich dann da so reindenkt und reinarbeitet als Mannschaft, dann macht das natürlich was. Das
sind ehrlicherweise schlechte Voraussetzungen, wenn du als Mannschaft von Dynamo Dresden in Gelb-Schwarz die funktionierst.
Das ist auf jeden Fall so. Ist manchmal gut. Ist es auch so.
Ja, ist gut, das ist ja, glaube ich, so. Das ist dann eher andersrum, ne? Da muss man dann eher sagen, schwarz-gelb dann, ne? Oder wie rum ist es dann, ist die Frage. Oder das Auswärtstrikot ist dann ja sozusagen.
Ja, vielleicht ist es auch nur ein Wording. Vielleicht ist es auch nur ein Wording.
Wo ich sofort dran denken musste, es hat jetzt nichts mit der Trikotfarbe zu tun, aber was war das bitte früher für ein Horror? Gregor, du hast es angesprochen, wenn es nicht die ganz großen Trikotsätze gab und es gab immer nur drei große Buchsen, dreimal L oder XL.
Oh, das,
und die anderen mussten sich in irgendwelche M-Dinger da rein. Oh.
Ja, oder auch ganz
Horror, Alter. Ganz da war der war Run auf den Trikotkoffer immer groß am Anfang.
Was bei uns auch oft so war, war, dass bei manchen Trikotsätzen waren dann so 2-3 Langarm-Trikots dabei, warum auch immer. Und das war natürlich dann immer total cool, mit diesen Langarm-Trikots zu spielen. Und da gab es dann auch immer den Run drauf. Aber genau, also bei Trikots auch alles erlebt, dann von irgendwelchen anderen Vereinen, die zu der Zeit höher gespielt haben, die haben dann ihre Trikots aussortiert, dann hat man die bekommen, dann war da einfach nur sowas drüber geflockt mit dem neuen Vereinsnamen, du konntest den alten Vereinsnamen aber immer noch drunter sehen und so, also da ist echt viel passiert. Oder ein Trikot war dann immer mit der Nummer, weiß ich nicht, mit so einer Nummer 45 oder so noch dabei und die anderen Nummern alle total normal, also eine Wissenschaft für sich, die ganze
Zeit. Was ich auch gehasst habe, was ich auch richtig, richtig, richtig fand, du hattest zwei unterschiedliche Arten von Stutzen. Du hattest die unten mit Socke waren.
Ah, ja.
Stimmt. Darauf habe ich immer spekuliert und dann teilweise hast du so deine Sportsocken vergessen und dann war nur noch die, also ich habe dann zum Glück bei den anderen Vereinen, wo ich gespielt hatte, auch dann eine eigene Torhüter-Kollektion, da wusste ich, okay, für mich ist alles safe. Aber bei dem ersten Verein, dann teilweise waren da nur noch welche übrig mit unten mit diesem Gummiband noch, ne? So, ja. Und dann standst du so da.
Die waren auch scheiße. Dann sind die immer so runtergerutscht.
Und
so,
ne? Oh, ah, das ist so eklig.
Ah, da musstest du die wirklich alle 30 Sekunden wieder neu hochziehen und so. Naja. Und jetzt schneiden sich die Profis die teilweise ab, ne?
Ja, klemmen sich da so einen ausgeschnittenen Umzugskarton rein.
Ja, also wirklich. Ja, ey. Schlimm. Naja.
Boah, also Trikots ist eine Sache für sich. An Trikots hoffentlich soll es bald nicht in Gera scheitern oder an der Finanzierung dessen. Wir haben ja schon einige Mal über die BSG Wismut Gera gesprochen. Es waren auch einige Fans auf der Fan-Demonstration da in Leipzig gestern tatsächlich. Auf der anderen Seite braucht der Verein gerade anscheinend ein bisschen Geld, Gregor, weil die Gefahr der Insolvenz steht im Raum.
Ja, es gibt wohl so ein paar finanzielle Ausstände in Höhe von 40.000 Euro und die müssen jetzt in den nächsten Wochen beglichen werden. Es haben sich schon einige Sponsoren da wohl gemeldet und die haben eine Aktion gestartet, wo man quasi symbolisch ein Stück vom Rasen kaufen kann. Online geht das. Unter dem Motto, ein Verein, eine Familie, eine Mission, Zukunft sichern, kann man sich also ein Stückchen vom Rasen von der BSG Wismut Gera kaufen online und halt ein bisschen Kohle überweisen. Und da ist auch schon sind schon über 10.000 Euro zusammengekommen. Also die sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Brauchen wohl aber noch ein bisschen Kohle, damit das alles so weitergehen kann. Wie bisher, die BSG Wismut Gera ist ja letzte Saison abgestiegen aus der Oberliga, spielt jetzt in der Thüringenliga, da läuft es auch nicht so gut, im Pokal am Wochenende lief es auch nicht so gut, deswegen, wenn ihr ein bisschen was locker habt, dann schiebt doch da was rüber, damit es wenigstens auf dem Konto wieder gut läuft, erstmal.
Oh, richtiger Fußballromantiker, Gregor Rühl, ey, wirklich.
Naja, jegliche Fußballromantik nützt ja nichts, wenn der Spielbetrieb nicht mehr stattfinden kann.
Da hast du einen Punkt, den würde ich einfach mal so stillschweigend akzeptieren. Was wir hier im Podcast und was auch zum Glück immer mehr Fans und Menschen dieser Gesellschaft nicht stillschweigend akzeptieren können und wollen und das auch nicht tun, das ist das Thema Rassismus. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen und Ich möchte es einfach nochmal kurz aufmachen, denn ich habe einen Screenshot gesehen, beziehungsweise wurde mir zugespielt aus Borna. Und ich hoffe, vielleicht irgendwie, die Chance ist, ja, ist gering, aber vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass es genau die Jungs auf dem Foto erreicht, auch diese Podcast-Folge. Es hat ein Spieler, der beim Bonner SV spielt, einen Post gemacht und hat dazu geschrieben, heutzutage ist Rassismus leider immer noch ein Thema. Jetzt wurde ich aus dem Nichts noch vor dem Spiel, als wir aufs Feld gelaufen sind, rassistisch beleidigt. Hat sich dann dazu geäußert, wie krass und positiv und stark er von seinen Mitspielern irgendwie sozusagen dann geschützt worden ist. Die haben das sofort gemeldet, haben sich dann auch vor ihn gestellt und ihn vor diese Situation einfach dann beschützt. Und daraufhin, so wirkt es, hat die aktive Fanszene, möchte ich es mal ganz, ganz mit einem kleinen Lächeln sagen, vom Bonner SV ein Spruchband hochgezogen im Folgespiel. Und auf diesem Spruchband steht drauf: Yannick, das ist der Betroffene, wir stehen zu dir, kein Platz für Rassismus. Und das sind, glaube ich, 6 Jungs, die dieses Banner gemacht haben und hochhalten. Und die sind, ich will, keine Ahnung, schätzen, 9, 10, 11, 12 Jahre alt, also Eltern, nicht irgendwas in dem Bereich, die sich da so positionieren und stark machen, in einer Region, in einem Sport, wo das auch nicht immer einfach ist, wo auch nicht jeder diese Meinung hat und diese Toleranz hat. Und deswegen an die Jungs und an den Bonner SV, der es auch als Collar-Post geteilt hat, ein Riesen-Chapeau. Absolut mein Respekt, sich mit 10, 11, 12 Jahren öffentlich dazu so zu äußern und so zu positionieren. Finde ich gigantisch und wollte ich unbedingt hier mal da lassen, Jungs.
Ja, ganz stark. Echt cool. Wäre eigentlich ein schöner Name für die kleine Fanszene, weil das auf mehreren Ebenen funktioniert. So, also aber schön, wirklich schöne, schöne Botschaft, wie sie das da hochhalten. Ist echt ja, toll.
Das war unglaublich, also uns auch wichtig. Nach Borna, beste Grüße und jetzt wieder Stimmungsauffäller nach dem Thema Rassismus und Co. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt scheint in Gänze ein sehr witziger zu sein. Ich habe auch noch einen Fakt später, den ich euch dann auch schon letzte Woche geschrieben hatte dazu. Aber Gregor, du hast auch was gefunden.
Ja, ich bin da irgendwie gestern noch drauf gestoßen. Sehr unterhaltsam, weil der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat irgendwie dazu aufgerufen, dass man sich bewerben kann als Verein für ein Kabinen-Makeover. Also wenn die Kabine im Vereinsheim nicht mehr die neueste ist oder mal wieder ein bisschen ein Lifting braucht, dann konnte man da ein witziges Video einschicken und das Gewinnervideo kriegt das eben finanziert. Und ich habe mir die drei Finalisten-Videos angeschaut. Das kann man mal machen auf der Instagram-Seite vom Fußballverband Sachsen-Anhalt. Das sind wirklich sehr, sehr witzige Videos geworden. Vom Eislebener SV, vom SV Hellas 09 Oranienbaum und von SV Traktor Westdorf, wo wir schon wieder bei schönen Vereinsnamen wären. Und die haben alle drei echt witzige Videos gemacht, wo sie eben gesagt haben, hier, unsere Kabine ist nicht mehr die neueste, schiebt uns das mal rüber, wir brauchen da einen neuen Anstrich. Und die fand ich alle drei sehr witzig, die kann man sich mal anschauen. Und ich glaube, jetzt ist das aber auch schon vorbei, dieser Wettbewerb. Jetzt müsste da heute oder so der Gewinner gekürt werden. Ich bin nicht ganz durchgestiegen, aber mir ging es auch eigentlich nur um die kleinen Sketche. Die sind wirklich sehr funny gewesen.
Ja, lustiger Haufen irgendwie, aber finde ich gut, dass Fußballverbände so ein kleines bisschen Humor haben, das ist ja auch nicht bei allen der Fall und sowas auch zu pushen und eben entsprechend auch zu prämieren und gerade, wir haben es ja gerade gehabt, auch bei Gera und Co., ne, so für wirklich kleinere Vereine, die teilweise eine große Tradition haben, da ist das schon echt eine massive Unterstützung, also einfach mal so irgendwie eine neue Wandfarbe zu kriegen da in der Kabine, ja, und so, das läppert sich halt alles brutal. Jungs, wir müssen aber jetzt den Elefanten im Raum mal wirklich ein bisschen streicheln oder wegschieben oder was auch immer. Die Meinungen spalten sich komplett. Lasst uns über diesen Brocken reden, auch im Raum dieser Rubrik, die Basis. Ich will jetzt nicht so groß machen und sagen, die Basis ist aufgestanden. Aber es sind viele, viele Fußballvereine und vor allem Fans aufgestanden und diesem Aufruf gefolgt, von den Fans in Deutschland am Sonntag an dieser Demonstration teilzunehmen, die in Leipzig stattgefunden hat, auch international. Also ich habe auch viel zu übertrieben, aber ich habe einige von Slavia Prag gesehen, einige auch Österreicherinnen, Österreicher von der SK Rapid und habe mich dann auch nochmal informiert. Und es war auch so, dass auch in diesen Ländern, und da können wir nochmal dann drauf zurückkommen, warum das auch so eminent wichtig in diesen Ländern ist, gab es auch Aushänge, so wer kann an diesem Sonntag, wer Bock hat und irgendwie die Möglichkeit hat oder Verwandte hat, bla bla bla, bitte nach Leipzig, bitte auch ein Zeichen setzen, auch international. Und es waren eben auch unter anderem von Slavia Prag und Rapid Leute bei dieser Demo. Vielleicht Küppi, weil du dich ja auch schon damit massiv beschäftigt hast, magst du uns einmal in deiner Ruhe und Gelassenheit abholen für alle, die Fußball-Podcast bis hierhin hören und tatsächlich es geschafft haben, noch nichts von diesem Thema mitzubekommen. Worum geht's eigentlich?
Also es geht im Kern darum, dass die Innenminister in Deutschland die Maßnahmen gegen Gewalt beim Fußball drastisch verschärfen möchten. Das Ganze ging los im Oktober 24. Da haben sich einige Innenminister schon getroffen mit DFL und DFB und haben angekündigt, dass es diese Verschärfung der Maßnahmen geben soll. Seitdem werden diese Maßnahmen diskutiert und ausgearbeitet. Wenig transparent, deswegen wird jetzt im Moment nur vermutet und befürchtet, was es tatsächlich sein könnte am Ende. Aber so die größten Befürchtungen in der Fanszene in Deutschland sind folgende. Zum einen soll die Stadionverbotsvergabepraxis deutlich verändert und verschärft werden. Es geht dann nicht mehr um lokale Stadionverbotsinstanzen, sondern es soll eine übergeordnete zentrale Stadionverbotskommission geben, die dann von da aus nach ganz Bundesdeutschland die Stadionverbote ausspricht. Das wird deshalb kritisiert, weil dann vor Ort die Vereine, die Fanprojekte, all die, die nah dran sind, auch die lokalen Polizeibehörden, mit denen man im Austausch sein kann, da keinen Einfluss mehr drauf haben. Eine Riesenbefürchtung ist die mögliche Forderung, dass Stadionverbote verpflichtend ausgesprochen werden müssen, schon alleine bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Was bedeutet, möglicherweise stellt sich heraus, der oder diejenige ist völlig schuldlos, hat nichts getan und trotzdem muss alleine dadurch, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, mindestens 3 Monate Stadionverbot ausgesprochen werden. Das sind Probleme, die befürchtet werden. Darüber hinaus reden wir über personalisierte Tickets. Es sind ja sowieso fast alle Tickets mittlerweile personalisiert, aber die sollten dann auch kontrolliert werden. Also massive Verzögerungen bei der Einlasskontrolle und auch immer wieder im Gespräch KI-gestützte Gesichtserkennung bei den an den Einlasstoren zu den Stadien. Also eine Menge Pläne, eine Menge Maßnahmen, die IMK da möglicherweise vorhat. Wie gesagt, es wird immer noch viel spekuliert. Ganz konkret wurde es noch nie formuliert. Aber das sind so die Dinge, die die Fanszenen in Deutschland befürchten und wogegen sie gestern auf die Straße gegangen sind. Und Paddy, du warst dabei. Schilder mal bitte, wie das war vor Ort. Man hat natürlich die ganzen Videos gesehen. Die Polizei spricht von 8.000 Teilnehmern, die Fanszenen selber von 20.000 Teilnehmern. Wenn ich die Videos mir angucke, dann tendiere ich eher zu letzterer Zahl. Wie schätzt du das Ganze ein? Wie war die Atmosphäre?
Die Atmosphäre, und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, die war super friedlich. Das merkst du schon auch daran, dass immer mehr auch Familien mit Kindern wirklich angehalten haben, die mit Fußball offensichtlich oder augenscheinlich nichts zu tun hatten, zugeschaut haben. Weil es einfach für viele auch ein Spektakel war. So viele Fahnen und Farben und Co. Es war von beiden Seiten super friedlich. Also das möchte ich ausdrücklich betonen. Das heißt sowohl fanseitig als auch aber polizeiseitig. Ich bin zur Tür hier raus. Ich wohne ja relativ unweit des Richard-Wagner-Platzes, wo sich dann getroffen worden ist gestern um 11.30 Uhr. Beziehungsweise da war dann Versammlungsstart offiziell. Viele Fanszenen haben sich auch nochmal geschlossen, irgendwo anders getroffen. Komme ich noch drauf. Ich bin zur Tür raus und habe direkt Helikopter gehört und war direkt genervt und dachte mir direkt so, aber das gibt direkt wieder so ein Gefühl von, ne, also bei wie vielen Demonstrationen und welchem Härtegrad gibt es denn sonst Helikopter? So viele sind das nicht und ich habe mich direkt wieder als Fußballfan kurz ertappt, wie ich dachte, ich Gewaltverbrecher, so, aber die Polizei super friedlich, super deeskalierend, ich habe nichts mitbekommen, deswegen, ne, das ist natürlich die Klammer, die ich setzen muss. Aber von allem, was ich mitbekommen habe, die Fußballfans konnten laufen, die konnten das Tempo selbst auch diktieren. Die wurden nicht mal eingebremst und versucht, irgendwo zurückzudrängen oder so. Es sind alle auf den Straßen geblieben. Es ist kein einziger ausgebrochen auf dieser ganzen langen Gerade gegenüber, also am Augustusplatz in Leipzig, wo ich oben dann auf der Bar stand, auf der Dachterrasse und es eben von oben sehen konnte. Es haben alle sich an das gehalten, was auch die Capos und Co. vorher gesagt haben. Ich weiß es zum Beispiel von Dynamo Dresden aus der aktiven Szene, die haben sich am Wilhelm-Leuschner-Platz getroffen vorher, da wurde ganz klar und ganz scharf gesagt, wer heute hier aus der Reihe tanzt und irgendwie was wirft, irgendwas brüllt, was wir nicht alle brüllen, irgendwie Stress sucht, sowohl zur Polizei oder zu anderen Fanlagern oder wer irgendwo auch nur eine Mülltonne umtritt oder irgendwie eine Flasche Richtung Bushaltestellen Glas schmeißt, das zerspringt, lebenslanges Stadionverbot, also ausgesprochen quasi von der Fanseite aus und dafür wird dann auch gesorgt, plus, dass dann eben sich die Fanszene der Person auch selber nochmal annimmt, ohne polizeiliche Unterstützung. Frei übersetzt und interpretiert wird sich da mal in einer dunklen Ecke getroffen, aber es weiß nur ein Teil der Beteiligten, dass man sich überhaupt trifft. So, und das war ganz klar, und das war auch in anderen Szenen, so wie ich das gehört habe, mir geschildert worden ist, ganz klar die absolute Pflicht, sich komplett zusammenzureißen, also jetzt auf die Fans zu sprechen zu kommen. Bei Dynamo zum Beispiel wurden auch alle Glasflaschen eingesammelt, dass wirklich niemand irgendwie irgendwas Dummes macht und eben diesen größeren Zweck dieser Demonstration da irgendwo ja kaputt macht, indem er vielleicht sogar den Innenministerinnen und Innenministern das Futter gibt, auf was sie vielleicht warten, um eben diese teilweise sehr, sehr fraglichen Forderungen umzusetzen. Ne? Thema Rechtsstaatlichkeit, du hast ja gesagt, ne? Also verurteilt werden zu einem Verbot ohne nur mit Ermittlungsverfahren, ohne Beweis, ist Rechtsstaatlichkeit, also sehe ich dann überhaupt nicht mehr. Es ist lächerlich, es ist absurd und das ist noch das Harmloseste, was man sagen kann.
Ja, ist die Außerkraftsetzung der Unschuldsvermutung.
So ist ja, es einfach. Genau. So, das, und ja. Das ist einfach, also das funktioniert nicht. Es gab natürlich so prickelige Momente, so in mir drin. Ich kann das jetzt auch wieder nur an meiner Person festmachen.
Prickelige Momente in Paddy Fritsche, los geht's.
Ich bin ja. Folgentitel. du hattest natürlich ganz viele auch Fanszenen da von radikalsten Erzrivalen. Du hattest Hannover und Braunschweig beide da, du hattest Hertha und Union beide da, noch BFC, Dynamo auch mit dabei, du hattest Dynamo und Rostock und Lok mit dabei, du hattest Aue mit am Start, du hattest Stuttgart und Karlsruhe mit großen Blöcken dabei.
Bayern 80 sind 10 Meter ungefähr genau. Hintereinander gelaufen. Also das fand ich schon ganz cool bei diesen Videos, die man so gesehen hat, wie dann manche Fans, also ich habe glaube ich eins gesehen von Dynamo und Hansa, wie die Fanszenen irgendwie so nebeneinander mehr oder weniger herspazieren, ja. Und da liegt nur so eine Straßenbahnschiene dazwischen und man sieht so ein bisschen, wie die sich so mustern gegenseitig, aber laufen halt still irgendwie aneinander vorbei. Was für mich aber irgendwie immer noch so diesen Sinn und die Absicht hinter dieser Demo immer noch mal größer macht, ne? Also wenn so Erzrivalen zusammen irgendwie marschieren, das ist dann schon doch aussagekräftig.
Als dann so auch so klar war, dass es irgendwie funktioniert am Ende, ne, stand Dynamo Dresden, davor stand Union Berlin in so einem Halbkreis um den Wagnerplatz, daneben stand dann schon Rostock auch, ohne Trennung, ohne irgendein 10 Meter von Dynamo Dresden weg. Die Polizei hat sich da auch da, fand ich sehr, sehr gut rausgehalten. Die haben sich komplett außen dann rum so postiert und standen halt da und also auch nicht so eingekesselt, ne, nicht irgendwie jetzt da so Druck machen, haben so einfach da gestanden und geschehen lassen, beobachtet. Also es war wirklich... fand ich, und das muss man auch mal lobend erwähnen, weil man auch teilweise ja dann drauf einprügelt verbal, auch von der Seite aus alles top und alles entspannt. Aber du hattest beim ersten Mal, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dann kam Union und Hertha war schon da. Und dann standen die sich so gegenüber, aber auch so frontal, weil die eine gerade gekommen ist, die eine Truppe, und die andere, die stand halt schon da. Und da hast du richtig um mich rum, also um mich rum war dann Augsburg, Reutlingen, auch Hessen, Kassel, der SC Freiburg, Heidenheim, auch erste Strecken, ne, zum Sonntag da zurückgelegt für diesen Zweck einfach, für diesen Zusammenhalt, den zu suggerieren, den darzustellen. Und da war so Stille und alle haben so geguckt, oh Hertha und Union, was passiert denn jetzt, was machen die denn jetzt? Und es ist nichts passiert. So. Und
ja, alles im Sinne der Sache.
Alles im Sinn der Sache. Du hattest dann schon, ich habe das dann aus der Szene von Dresden auch gehört, als dann dieses Zusammenstellen mit Rostock so war, dann gab es auch von ganz hinten mal Anrufe nach vorne, sozusagen in den aktiveren Bereich, wo die, ich sage jetzt mal ganz platt, die richtigen Kampfmodule stehen. Die sind dann auch nach hinten gegangen. Also es ist dann schon so ein gegenseitiges natürlich Zeigen und wer ist alles da und man kennt sich ja auch. Also es ist ja auch inzwischen so, ne, es gibt ja auch von bei den größten Erzrivalen sozusagen Kommunikationspersonen, die ausgemacht sind für die Kommunikation mit der gegnerischen, blödes Wort, aber in Anführungszeichen, feindlichen Szene. So, und kurz letzter Teil meines Monologs dann, 8.000 fand ich ein bisschen wenig, aber dass dann auch die Polizei und vielleicht auch dann die Innenminister ein Interesse daran haben, das möglichst gering zu formulieren, das ist verständlich. Und dass auch die Fans in Deutschland ein Interesse haben, die Zahl möglichst groß zu machen auf 20.000, das ist auch verständlich. Die Wahrheit liegt wie immer dazwischen. Mein Eindruck, und das ist auch so das, was die meisten gespiegelt haben, war irgendwas zwischen 12.000 bis 15.000. Und da würde ich sagen, eher Richtung 15.000 wird es auch gewesen sein.
Ja,
ja, am Ende, so die ersten Eindrücke.
In jedem Fall ein beeindruckendes Zeichen, das die Fanszenen Deutschlands da gesendet haben, finde ich. Ich denke, dass wir uns da in so einem Bereich bewegen. Auf der einen Seite ist völlig klar, Leute, die den Fußball wirklich missbrauchen, um Gewalt auszuüben, um in und rund um die Stadien gewalttätig zu sein und sich mit anderen zu treffen und sich zu wemsen, die braucht kein Mensch, die sollen auch nicht in irgendeiner Form in Schutz genommen werden und diese Taten sollen in keiner Weise marginalisiert werden. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite ist es trotzdem wichtig, dass diese Demonstration stattfindet mit all den Aussagen und mit all den Signalen, die sie sendet, weil das, was die Innenminister in Deutschland planen, ist einfach unverhältnismäßig bis zum geht nicht mehr, meiner Meinung nach. Wir können da ja mal kurz drüber sprechen, was die Zahlen der CIS, der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze, zuletzt zutage gefördert haben. Also die Saison 24/25 hat folgende Zahlen gebracht: 19% weniger eingeleitete Strafverfahren, 19% weniger Verletzte als im Vorjahr. Und da haben sich die Zahlen ja schon auf einem Niveau bewegt, dass man sagt, im Vergleich zu anderen Großereignissen, Oktoberfest wird immer gerne herangezogen, waren wir schon auf einem niedrigen Niveau. Und trotz dieser Entwicklungen kommt die Innenministerkonferenz und sagt, wir wollen jetzt Gesichtserkennung, KI gestützt. Stellt euch das mal vor. In Heidenheim geht ein ganz normaler Fußballfan nachmittags zu seinem Fußballclub, um ein Heimspiel gegen, keine Ahnung, den FC Augsburg zu gucken und steht an den Einlasskontrollen und dann wird sein Gesicht da abgescannt durch eine KI. Also wo sind wir denn? Worüber reden wir gerade? In einer Situation, wo wir sagen, die Gewalt, die ist so dramatisch zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. Also wenn wir uns vorstellen, was in den 80er, 90er Jahren rund um den Fußball los war, dann ist das heute nicht ansatzweise damit zu vergleichen. Und trotzdem versuchen sie, diese Maßnahmen durchzudrücken. Und das ist eine Situation, wo ich vollstes Verständnis dafür habe.
Dass die völlige, völliger Wahnsinn, sagen, mal abgesehen davon, was das auch wieder für Ressourcen bindet. Ne? Also es ist ja dann immer die Rede, dass weniger Polizei im Einsatz sein soll. Aber am Ende sind dann die Vereine wieder dafür zuständig, dass irgendwelche Leute das dann auch kontrollieren, irgendwelche Gesichtserkennungen. Du brauchst mehr Personal am Einlass und so ein Kram. Also es ergibt hinten und vorne alles keinen Sinn für mich tatsächlich.
Ja, und du hast, das ist wichtig dazu zu sagen, sorry Paddy, das waren jetzt gestern hauptsächlich Ultras und aktive Fans, die da in Leipzig auf der Straße waren, aber wenn das kommt, dann hat das Auswirkungen auf alle über 25 Millionen Fußballfans oder Stadionbesucher in Deutschland. 25 Millionen, das ist die Zahl aus den Statistiken der CIS.
Die ersten drei Millionen. Ligen wohlgemerkt. Wir haben natürlich auch eine Regionalliga, die viel...
Du hast recht, ne? Also in den ersten drei Ligen 25 Millionen. Und das wird alle betreffen, wenn sie plötzlich anderthalb Stunden am Einlass stehen, weil jeder einzelne Ausweis kontrolliert wird. Wenn sie am Eingang stehen und einmal in die Kamera gucken müssen, wo dann die KI dahinter sitzt und überprüft, wer da eigentlich vor ihnen steht. Also wenn sie ihre Bürgerrechte aus der Hand geben müssen, nur um ein stinknormales Fußballspiel zu sehen. Darüber reden wir. Wir reden nicht über Repressalien gegen Ultras und Gewalttäter, sondern wir reden darüber, dass der Stadionbesuch eines jeden Fußballfans massiv beeinträchtigt wird.
Man muss natürlich, also ein Argument, was häufig kommt und auch in den Kommentarfeldern, auch ja bei Sport im Osten beispielsweise in den Kommentarfeldern zu den Videos und Posts gestern kam, ist, was ich rational auch verstehen kann, hey, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe überhaupt nichts zu verstecken, dann habe ich auch keine Angst vor Gesichtsscanner und KI. Das kann ich rational, kurz gedacht, verstehen, dieses Argument. Und ich kann das auch komplett ernst, es nehmen wir es auch komplett ernst, um Gottes Willen, also auch wenn ihr kommentarisch, natürlich, um Gottes Willen. Aber das ist in meiner Wahrnehmung zu kurz gedacht, weil, und deswegen, und ich komme zurück zu Rapid und Slavia Prag, es gab in Prag Aushänge, in der Stadt Prag gab es Aushänge, kommt nach Leipzig, geht nach Leipzig, weil die Angst so groß ist, dass diese Dinger, wenn wir jetzt von diesem Schreckgespenst, wie gesagt, wir wissen es nicht, es ist alles noch undurchsichtig, was letztendlich genau besprochen wird, aber wir gehen jetzt mal von diesen Gesichtsscannern aus beispielsweise. wenn die in Deutschland kommen, dann haben andere Verbände auch europaweit Angst, dass es da auch passiert. Weil Deutschland da einfach, wenn es Deutschland umgesetzt bekommt in der Größenordnung, was reines Volumen angeht von Fans im Stadion, ist es für andere auch machbar. Dann kann die UEFA sagen, okay, generelle Pflicht, wir haben noch mehr Kontrolle drauf, wir haben noch mehr Kontrolle, wir schränken noch mehr ein. Und dann schützt niemand generell das andere gesellschaftliche Leben. Dass es nicht da irgendwann auch so ist, dass dann keiner mehr früh um 10 am Öffnungstag vom Oktoberfest irgendwie auf die Wiesen rennen kann, weil dann auch da plötzlich alles losgeht und du greifst ein in Grundrechte, in datenschutzrelevante Fragen und die sind alle noch überhaupt nicht geklärt, so in dem Punkt. Und ich kann die Argumente verstehen und auch ich möchte, dass jeder Mensch, und das ist der nächste Punkt, Küppi, dann darfst du wieder, du zuckst schon wieder so, ich seh's dir an.
Ja.
Nein, aber ist ja auch gut. Ich kann jeden Menschen verstehen, weil mir geht's doch genauso. Ich möchte, dass alle sich auf dem Weg zum Stadion, im Stadion und auf dem Heimweg bei Tag und Nacht, ob hell, ob dunkel, wohlfühlen. Uneingeschränkt wohlfühlen. Das ist uns, glaube ich, allen gleich. Und wir sprechen nicht über Gewalttäter, über Randale, über Menschen aus extremistischen Lagern, die das für sich irgendwie versuchen zu untergraben und Co. Aber die Präventionsarbeit und der Schutz des Stadionsbesuches, der muss davor losgehen. Und das Stadion, der Besuch an sich ist ja sicher. Und diese Maßnahmen, die greifen ja nur wieder in den Bereich, der sowieso sicher ist. Und nicht ringsrum in das davor und das danach, in Präventionsarbeit, Bildungsarbeit und Co. Und ich frage mich, und damit gebe ich zu dir zurück, Jan Küppi, bevor du mir vom Stuhl fällst, ich frage mich manchmal so ein bisschen, warum wird an Fußballfans und an den Fußball eine andere Messlatte angelegt? Das geht mir richtig auf den Sack. Wenn das Oktoberfest danach sagt, okay, wir hatten 6.500 Verletzte und die Uniklinik München sagt, wir hatten 1.300 Behandlungen davon, dann sagen alle danach auf der Pressekonferenz, es war ein Top-Ereignis, es war friedlich, das war voll im Rahmen, es war alles super und es war in Ordnung. Du hast 6.500 Verletzte auf 6.500 Millionen Besucher. Wenn ich das prozentual runterrechne, sind das so viel mehr Delikte und dann reden wir noch gar nicht von den anderen Sachen, die damit passieren, als wenn du das hochrechnest, was es an Verletzten gibt, laut der CIS selber, die eigene CIS zahlen 1.100 auf 25, irgendwas Millionen. Und da wird gesagt, das ist zu viel. Also warum muss der Fußball als einzige Instanz in diesem Land gefühlt auf null Verletzte, null Straftaten kommen, damit alle sagen, das ist gut. Und beim Oktoberfest sagen Leute, 6.500 ist doch top.
So, das muss ich jetzt mal kurz alles einordnen.
Ich habe fertig.
Du bist jetzt so richtig schön durch die Themen gerammelt. Also wir können auf jeden Fall mal festhalten, die Wahrscheinlichkeit, sich auf dem Oktoberfest zu verletzen, die ist um ein Vielfaches größer als die Wahrscheinlichkeit, sich beim Fußball zu verletzen. Das ist, glaube ich, die Quintessenz dessen, was da mit dem Oktoberfestvergleich immer herangezogen wird. Punkt 2, was du angesprochen hast, Paddy, sehe ich zu 100% genauso. Die Polizei ist zuständig für die Sicherheit rund um die Stadien. In den Stadien selbst sind es eigentlich die Ordnungsdienste und die Security-Dienste. Wie bitteschön soll durch eine Stadionverbotspraxis per Gießkanne, wo du die Leute, wo der Staat offensichtlich sagt, die sind potenziell gewaltbereit, wie soll die Sicherheit rund um die Stadien erhöht werden, wenn du die rausholst aus den Stadien, da, wo du sie im Griff hast, wo du sie im Blick hast, wo nichts passiert, seit Jahren, so gut wie gar nichts mehr in den Stadien. Wenn du die rausholst, sie sind ja trotzdem da. Also die Sicherheit rund um die Stadien durch diese Praxis zu erhöhen, das erschließt sich mir überhaupt nicht, diese Logik. Und was ich noch ganz kurz anfügen wollte, Paddy, weil du diesen aus meiner Sicht wirklich unsäglichen Satz zitiert hast.
Ich habe nichts zu verbergen,
also habe ich auch nichts zu befürchten. Das ist das Ende aller Rechtsstaatlichkeit. Ja. Das ist der absolute Freifahrtsschein für jegliche staatlichen Maßnahmen gegenüber seinen Bürgern. Da sind wir direkt drin in der Diktatur, weil die funktionieren genauso. Ach, du willst ja nicht, dass wir dich überwachen? Dann hast du offensichtlich was zu verbergen. Das ist der Kern des Ganzen.
Ja, das ist auch so eine komische Basis für ein Zusammenleben.
Den kann man einfach nicht stehen lassen, weil das ist am Ende das Totschlagargument. Aber wenn man ihn umdreht, dann bist du plötzlich in einer Gesellschaft, die keiner von uns haben will. Also dieser Satz, der ist einer der schlimmsten, den man sagen kann.
Vielleicht können wir einmal noch schließen mit den Aussagen vom sächsischen Innenminister Armin Schuster, der ein paar komische Sachen gesagt hat, finde ich. Also
finde ich auch.
Zum einen hat
er auch.
hat er Zahlen herangezogen zum Thema Pyrotechnik, weil er davon gesprochen hat, dass allein in Sachsen jedes Jahr, dass es 70 Verletzte geben würde durch Pyrotechnik und niemand weiß so richtig, wo er diese Zahlen her hat.
Ich zitiere mal ganz kurz, die Frage ist also angesprochen auf diese Demonstration und ob das jetzt Einfluss hat auf seine Entscheidungen und auf seine Herangehensweise bei der IMK. Die Frage ist natürlich, wer sagt hier, dass es wenig oder viel ist, wenn wir 50, 60, 70 Menschen haben, die durch Pyro verletzt werden, alleine in Sachsen in einem Jahr,
Gregor, bitte. Und da fragen sich jetzt alle so ein bisschen, wo hat er die Zahlen her, weil laut den offiziellen Statistiken sind es 95, aber in ganz Deutschland. Also niemand weiß so richtig, wo er sich die zusammengerechnet hat. Dann muss ich immer sagen, finde ich, das ist auch ein Argument von ihm gewesen, er sagt, bei anderen Sportveranstaltungen, beispielsweise beim Handball, haben wir ja auch nicht so viel Polizei im Einsatz, wo ich immer denke, was soll dieser Vergleich mit diesen Sportarten? Also es gibt keine andere Sportart, wo so viele Menschen überhaupt erstmal hinkommen. Natürlich erfordert das ein höheres Sicherheitsaufkommen da. Und dann finde ich, und das da nochmal zu dir, Küppi, hat er eine spannende Aussage zum Standort der Demonstration getätigt. Er fand das ja nämlich ganz gut, dass das in Leipzig war.
Ja.
Oder?
Achso,
das wollte ich an dich rüber spielen.
Ja, das war eine Anmoderation, Alexander Küpper, aber das hast du nicht begriffen. Das habe ich nicht begriffen, nee, das stimmt.
Nee, gut, gar nicht.
Ja, er hat sinngemäß gesagt, er freut sich über die Aufmerksamkeit für die Belange der IMK und freut sich auch über den Standort Leipzig, weil der Bundesliga-Standort Leipzig ja als perfektes Beispiel für eine vorbildliche Fankultur dienen darf.
So, und da denke ich dann immer so ein bisschen so, oder das ist für mich dann so eine Offenbarung von, naja, setzt du dich eigentlich so ein bisschen damit auseinander, was auch Fankultur
glaubt
bedeutet?
Glaubt er das oder provoziert ihr nur?
Ja, das ist eben so ein bisschen
die Frage. Kann ich meine Meinung gerne ich habe ihn vor 8, 9, 10 Wochen, ist scheißegal, am Mikrofon gehabt. Und zwar zur Eröffnung des neuen Kunstrasens, auch bei Dynamo Dresden hinterm Stadion, wo die Frauen dann gespielt haben und Co. Und er hatte genau das Gleiche gesagt. Und ich behaupte und ich hoffe es auch, aber ich glaube auch, dass Armin Schuster ein sehr intelligenter Mann ist und der ganz genau weiß, was er wie wo sagen muss und zu sagen hat. Das wissen Politiker einfach. Das redet man sich gerne ein, dass die keine Ahnung haben. Die wissen, glaube ich, schon auch nicht wenig. Und dann frage ich mich eben, warum? Warum die Provokation? Wenn du mir an meinem Mikrofon anderes sagst.
Sei das Thema
auch
nicht emotional genug.
Ja, genau. Wozu? Und also er sagt ja auch dann im Gespräch dort, wo wir wollten natürlich auch alle wissen, naja, und Dynamo Dresden und so weiter und so fort, na, bist du einmal da, musst du auch den Innenminister mal fragen, ob er denn auch da in dem Stadion ist und Co. Und auch da in höchsten Tönen von dieser Gewaltigkeit spricht, was die Fans hier immer auf die Beine stellen seit so vielen Jahren und Co. Und lobt das eben auch mit. Und auch ein Armin Schuster weiß doch ganz genau, dass in irgendwelchen Imageclips, die weltweit verkauft werden oder gezeigt werden, um diese Liga attraktiv nach außen zu vermarkten, nichts von RB Leipzig gezeigt wird. Sondern andere Sachen gezeigt werden und andere Szenen und andere und wenig Fußball, wenig Bundesliga-Tabelle, weil die ist scheiße langweilig, sondern ganz viel ringsrum, was den deutschen Fußball ausmacht. Und dann verstehe ich halt nicht, und das ist jetzt eine Unterstellung, ich kann es nicht nachweisen, aber ich will eben nicht das so stehen lassen, hey, hat er keine Ahnung. Ich glaube schon, der hat Ahnung, und dann verstehe ich es umso weniger, wenn er es so gesagt haben sollte, wie es abgedruckt ist, woher die Provokation dann kommt.
Ja. Ich glaube am Ende, das zielt auch nochmal auf das ab, vorhin, Paddy, was du in den Raum gestellt hast, dass die Innenminister und die Politiker in Deutschland feststellen, über den Fußball kannst du dich erstaunlich gut profilieren, ja. Weil es sind immer Kameras da, jeder in Deutschland, nahezu jeder, interessiert sich dafür, aber nur ein geringer Bruchteil der Bundesrepublik oder der Menschen in der Bundesrepublik gehen tatsächlich in die Stadien. Und am Ende kannst du die Problematik beim Fußball größer machen, als sie eigentlich ist, und wirst immer Applaus bekommen, wenn du da Law and Order an den Tag legst und sagst, hier, wir setzen uns durch, wir ziehen unsere Maßnahmen durch, wir zeigen Stärke und triffst damit am Ende nur Fußballfans, die per se seit Jahrzehnten keine echte Lobby haben, und von all den Millionen Bundesbürgern, die halt nicht zum Fußball gehen und nicht wissen, wie sicher es tatsächlich in den Stadien ist und dass die Stadien zu den sichersten Orten in unserer Gesellschaft gehören, von denen bekommst du Applaus.
Ja, vielleicht, und ganz kurz auch noch, also Der Fußball ist in Deutschland so ein Sinnbild für eine lebendige Demokratie, für Kreativität, für bunte Kurven. Also allein schon wieder diese Demonstration gestern, die haben es innerhalb von kürzester Zeit hinbekommen, das in Leipzig irgendwie zu machen. Und dann kommen da 15.000 Leute hin und marschieren da friedlich nebeneinander. Wir haben jedes Wochenende in allen möglichen Stadien, Kurven, Aktionen. Wir haben bunte Szenen. Also dieses Ganze, der Fußball ist so bunt und so groß und so kreativ und toll. Und dann für die breite Öffentlichkeit ist jetzt einmal einfach dieses große Ding wieder, oh, da waren sie wieder Demonstrierende in Leipzig, die ganzen Chaoten. So, ne? Also das ist halt einfach dieses Nebeneinander.
Und das ist ein Punkt, den ich gerne auch mit euch besprechen würde. Wir wollen noch zu den Landespokalen und sowas kommen, aber das Thema ist natürlich wichtig und es bewegt. Ich habe mir Gedanken gemacht, das ist ja, und es stand ja auch auf einigen Blättchen da, oder Blättchen, ich gerade, Bannern wollte ich sagen, gerade das Wort entfallen, dieses Thema Populismus stoppen. Also von den Fans aus, von den Fanszenen ausgerichtet Richtung IMK 25, dann in Bremen einigen Wochen. Und ich frage mich so ein bisschen, ja, es ist eigentlich genau das, und dann kann man wieder über dieses Oktoberfest-Thema sprechen. Das Problem ist, dass wir Menschen, wir alle, in einer Art und Weise dumm sind. Wir sind irrational, wenn es um das Thema Angst geht. Uns kannst du Statistiken hinlegen, und das bekommen wir ja nicht nur im Fußball mit, das bekommen wir ja in so vielen gesellschaftlichen Bereichen aktuell mit, wo man sagt, ey, du brauchst keine Angst, die Statistik ist eigentlich so. Du brauchst es gibt keinen Grund, Angst zu haben, weil theoretisch müssten ja vom Oktoberfest viel mehr Leute Angst haben. Aber es ist diese gefühlte Wahrnehmung, und da Angst keine rationale Empfindung ist und keine einfach greifbare Emotion, funktioniert das eben in diesem Kontext auch nicht, was ich dann auch verstehen kann, ne? Dass man zwar die Zahlen hinlegt und sagt dann auch vielleicht einem besorgten Familienvater oder einer Mama, du brauchst, Stadion ist sicher, guck doch auf die Zahlen, guck, wie gefährlich das Volksfest ist, wo du hingehst. Ja, aber die gefühlte Wahrnehmung ist eine andere. Und da habe ich mich gefragt, Gregor, bald zurück an dich und dann gerne auch noch zu Küppi, inwiefern sind dann eben auch wir schuld, wir Medien oder wir auch Leute, Gregor und ich jetzt im Speziellen vielleicht eben, die auch Content posten und Content machen von solchen Szenen, viel und Co. Inwiefern ist es vielleicht auch dann eine Verantwortung von Presse und Co., dass eben das auch dafür sorgt, für dieses Gefühl, dass es diese Ängste gibt, wobei wir ja sagen, ja, aber erlebt es doch mal persönlich.
Naja, das sage ich ja jedes Mal, egal, wenn ich irgendwo ein Mikro unter der Nase habe, dass ich ins Stadion gehe und das alle Leute unbedingt machen sollen, weil es toll ist, weil es ein gutes Miteinander ist. Deswegen sehe ich da überhaupt gar keine Schuld bei mir, sondern eher. Wir zeigen doch eher, dass das eben funktioniert. Wir machen doch eher nur Punkte dafür, dass das eben.
Es geht ja auch um unbewusste. Ich feiere das. Letztes Jahr, ich kann mich an diesen Beitrag erinnern vom Mitteldeutschen Rundfunk in den Nachrichten, fand ich überragend geil. Dieser Beitrag Darmstadt gegen Dynamo Dresden. Zum Pokalspiel. Diese Pyro-Show von Dynamo, die war hundsteuer, die war, optisch war die brutal. Und das hat das ganze Bild bestimmt. Und natürlich muss man sich auch ehrlich machen, es gibt eben auch dann Familien, die das sehen und die es nicht cool finden, so wie ich das cool finde oder wie ihr das cool findet. Und dann ist ja die Frage, okay, dieser Grad zwischen sowas zu zeigen, ist das dann, macht man das auch gerne, weil man weiß, es funktioniert, und ich mache es ja auch gerne als Creator, weil es funktioniert, aber auf der anderen Seite bestätigt es ja auch Meinungen, die eben dann der Kontra sind, Küppi.
Boah, ich glaube, dass das bloße Zeigen vielleicht sogar noch in einem positiven Kontext das Ganze nicht dramatisiert. Also wir können erstmal festhalten, Gregor ist freigesprochen, der bekommt auch kein Ermittlungsverfahren an den Hals. Das ist schon mal vorbildlich. Da können wir uns heute Abend in Leipzig dann doch treffen. Und ich nehme die Medienlandschaft, was das angeht, deutlich ausgewogener war, als es vor 13 Jahren rund um die Sicherheitsdebatte 2012 war, als phasenweise wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände herbeigeredet und phasenweise herbeifantasiert wurden, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ich habe schon den Eindruck, dass das mittlerweile deutlich besser dargestellt wird, wie die Situation wirklich ist, und dass auch immer wieder hingewiesen wird auf diese Zahlen der CIS. Ganz kurz noch vielleicht zum Ende, weil ich einen Beitrag auch für Sport im Osten gemacht habe. Ich habe mir diese Pressekonferenz im Jahr 2024, im Oktober letzten Jahres, angeguckt. Und da begann der Innenminister von Bayern, Herrmann, diese Pressekonferenz mit dem Satz, der Fußball hat kein Gewaltproblem. Und ich denke mir, hoppla, was machen wir dann hier? Er hat dann noch nachgeschoben, aber es gibt zu viele Vorfälle, als dass wir sie einfach ignorieren könnten. Aber das war schon gleich zu Beginn so ein Moment, wo man sich dachte, okay, kann das sein, dass ihr dann übertreibt mit all dem, was ihr hier vorhabt? Und ganz am Ende, weil wir jetzt auch das Oktoberfest schon ein paar Mal angesprochen haben, wurde er von einem Journalisten eben genau darauf angesprochen, dass die Zahlen es doch eigentlich gar nicht hergeben, beim Fußball die Maßnahmen zu verschärfen und beim Oktoberfest nicht. Und er stand erstmal da und musste 4 Sekunden, glaube ich, 3 oder 4 Sekunden schweigen und nachdenken und dachte sich, wie reagiere ich jetzt darauf? Und das Beste, was er dann rausbekommen hat, war, also man kann mit Zahlen immer toll hin und her jonglieren, sagt er, und vor Corona waren die Zahlen besser als jetzt. Das war die Argumentation des Innenministers von Bayern, warum diese Maßnahmen gegenüber Fußballfans jetzt kommen. Und dann wiederum sage ich, okay, wenn das die Herangehensweise ist und das die Argumentationsgrundlage, dann guckt euch bitte die aktuellen Zahlen der CIS an und fahrt 2 Stufen runter.
Ja, wir werden das Ganze natürlich entsprechend auch begleiten, dann Anfang Dezember. Gregor hat noch eine Wortmeldung.
Ja, ich habe einen witzigen Kommentar gelesen, mit dem ich das Ganze abschließen möchte. Da hat irgendjemand geschrieben, Stadionverbot für den Innenminister.
So, ja. Punkt. Folgentitel ist dann jetzt wirklich endgültig fertig. lass uns ein bisschen über Sport sprechen, Männer. Noch ein kleines bisschen zumindest, denn wir hatten Landespokale und unter anderem, nee, eigentlich überall, so, Punkt. Aber unter anderem auch in Sachsen ein richtiges Brecherspiel. Ich habe Samstag die Sportsendung im Sachsenradio moderiert für den MDR und hatte das Spiel auch mit dabei, Lok gegen Erzgebirge Aue.
Und ich glaube, ich glaube, ihr müsst jetzt jemanden gratulieren, eventuell.
Ich habe gehofft, Gregor. Also das Lob sich so reinzuholen, direkt zu Beginn, ist schon echt mutig.
Ey. Nachdem wir, also Küppi hat ja letzte Woche quasi den Maßstab gesetzt, wie das so abläuft, wenn man richtig getippt hat. Und da muss ich natürlich jetzt dran anschließen. Und deswegen sage ich das, Gregor, natürlich ganz als erstes und habe dich auch unterbrochen, Paddy, weil das ist schon das Wichtigste jetzt hier auch in dieser Folge.
Nee, du hast immer grätsch mich bitte um. Ich muss dazu sagen, weil wir gerade drüber sprechen, ich habe eine lustige DM bekommen. Ich leider nicht mehr weiß, von wem. Mir hat eine Frau geschrieben, das war total schön, weil sie meinte, Paddy, jetzt hast du ja als Einziger bisher noch nicht richtig getippt in eurer Tipprunde, aber du hattest 3-mal die Tendenz richtig. Und ich habe auch gedacht, ja, das ist schön, dass den Leuten auch das ausfällt. So 3 Ecken, 3 Elmer mäßig, genau. So, weißt du, so schön Elmer schießen.
Das ist aber so wirklich die Großmutter, Paddy, die dir über den Kopf streichelt und dir eine warme Suppe hinstellt.
Ja. Oh, also ich glaube.
Auch gut. Doch, klar.
Das war super. Du warst halt nur 3. Sieger, aber du warst auch toll.
Ja. Erster von hinten.
Also ich glaube, wenn sie wird zuhören, höchstwahrscheinlich, weil ich muss jetzt den 4. Tipp richtig machen. Ich glaube, das Wort Großmutter, ich glaube, sie war recht jung. Also das würde sie, aber nein, ja, ich wollte es nochmal gesagt haben, lass uns jetzt bitte endlich über das Spiel Lok gegen Aue sprechen. Der Kollege Jerry Deal hat reportiert für den Hörfunk und ich habe ihn auf der Leitung gehabt, auf dem Ohr, während ich dann so die Sendung gemacht habe, um zu gucken, passiert irgendwas. Und es war wunderschön, weil er auch nochmal immer gesagt hat, ja, hier ist noch nichts, hier passiert nichts. Und dann 1-0 am Ende für Erzgebirge Aue durch Marcel Bär nach Verletzung. Man hat ihm angesehen, wie viel ihm das auch bedeutet hat.
Startelf-Comeback, ne? Und sofort getroffen. Ja. Also genau. Wahnsinn, wie wichtig dieser Typ ist für den FC Erzgebirge.
So, der Kopfball war auch wunderschön. Ansonsten gab es wenige Offensivaktionen, glaube ich, wie wir es auch so ein bisschen, oder wie viele, jetzt nicht nur wir, ich glaube, das haben viele so erwartet, dass das eben ein Spiel ist, was auf relativer Augenhöhe abläuft, auch wenn ich sagen muss, dass Aue schon sehr dominant war in Hälfte 1, zumindest im Ballbesitz her, was ich so im Augenwinkel gesehen hatte. Jetzt habe ich hier 3-mal Schluck auf pro Minute, das ist auch fantastisch. Aber in Summe, glaube ich, geht das so in Ordnung. Ich habe jetzt nicht, ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt, Enttäuschung natürlich, aber dass jetzt bei Lok Leipzig alle am Boden gelegen hätten und nicht mehr aufstehen konnten, so war es jetzt nicht, sage ich mal, vom Enttäuschungslevel, Gefühl zumindest.
War schon bitter, glaube ich, für sie, weil die in der zweiten Halbzeit echt am Drücker waren.
Ja, das ist ja klar, wenn du verlierst, aber.
Weil sie echt am Drücker waren. Ich war, hab dann so, also Jens Hertel, für den war es, glaube ich, auch eine Erlösung. Der hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. War natürlich irgendwie ein wichtiger Sieg, da auch auswärts. Aber ja, klar, es ist halt dann schade, weil das am Ende immer nochmal heißt, dass du dich irgendwie präsentieren kannst oder die Chance darauf hast, dich zu präsentieren, wenn du den Pokal gewinnst und im DFB-Pokal dann bist. Aber ja. Ich glaube, eine gelungene Revanche für Erzgebirge Aue, für das Finale letztes Jahr.
Das auf alle Fälle. Ja, sonst haben wir Greifswald-Derby noch, 8-0, können wir Haken dran machen. Und ansonsten, Küppi, gab es noch ein sehr, sehr spannendes Duell, was du auch bearbeitet hast, wie du vorhin schon gesagt hast, in Halle.
In Halle, genau, im Landespokal Sachsen-Anhalt. Der Siebtligist Turbine hat zum Stadtduell den hallischen FC empfangen. Der HFC, wir haben das alle mitbekommen, in der Liga mit desaströsen Wochen, hat sich regelrecht verabschiedet aus dem Aufstiegskampf in der Regionalliga und wollte sich im Landespokal eigentlich ein bisschen Selbstvertrauen anschießen. Und das ist mal so richtig in die Binsen gegangen. Am Ende steht nur ein 1-0, wo der Siebtligist, also drei Ligen unter dem HFC, in der 81. Minute, glaube ich, war es, auch noch die Großchance hat zum Ausgleich. Also das war haarscharf, dass der HFC da die Totalblamage verhindern konnte. Und ja, wir haben dann irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit, als absehbar war, es bleibt so eng und es wird wirklich, es bleibt bis zum Ende auf des Messers Schneide, haben wir dann gesagt, okay, dann ist das Thema nicht mehr der HFC, der sich hier souverän durchsetzt und ins Halbfinale einzieht, sondern es ist der HFC, der auch gegen einen Siebtligisten sich schwer tut. Und natürlich verschärft das, auch wenn sie am Ende weitergekommen sind, die Trainerthematik rund um Robert Schröder. Der durfte sich da auch vor Ort sofort einiges anhören. Der war im Interview bei Sabrina Bramowski extrem angefressen und
der war so sauer.
Dünnhäutig, ihr habt es gesehen, also schon krass. Und ja, wenn man dieses Interview sieht, dann weiß jeder, was da gerade hinter den Kulissen abgeht, wie groß der Druck ist und dass da beim HFC personelle Konsequenzen, das ist jetzt meine Vermutung, relativ nahe bevorstehen, weil so kann es eigentlich nicht weitergehen mit einer Mannschaft, die sich da, ich sag gar nicht, ob es nur um den Trainer geht oder ob es auch auf anderen Ebenen knallen wird beim HFC, aber so wie sich die Mannschaft da präsentiert hat und wie sie sich seit Wochen zum Teil in der Regionalliga präsentiert, ist es schon bemerkenswert und es würde mich wundern, wenn das, sollte keine deutliche Besserung eintreten, noch lange so weitergeht.
Was ich so krass fand, du hast ja gesagt, das Interview, das muss man sich echt mal anhören, auch in deinem Beitrag, ne? Also mit Robert Schröder und mit Sabrina. Was ich so krass fand, ich stand im Sender zu dem Zeitpunkt und wenn wir eine Radiosendung machen, logischerweise ist der TV aus. Das heißt, es ist nur gemutet gewesen, das Ding, und ich habe es nur gesehen. Und das meine ich jetzt bei allem Respekt, aber Robert Schröder sah aus, so gezeichnet, so gestresstes Gesicht, das war so, ich dachte, was ist denn hier? Wahnsinn, mit diesem Bart auch, und dann sah aus wie ein Totenkopf, weil das auch das Licht fiel dann so, dass du gesehen hast in seinem Gesicht, wie angespannt, verkrampft und wie eingefallen, also das tat mir, und das ist das Letzte, was du hören möchtest, das weiß ich, aber das tat mir fast schon leid. Also ich dachte, ich habe es nicht gehört, was er gesagt hat, und hab nur gesehen, und du wusstest vom Sehen schon, wie es dem geht gerade.
Ja, er meinte ja, jedes Trainingsspiel war besser als das, was sie heute gezeigt haben. Er hätte sich am liebsten natürlich den Frust da irgendwie von der Seele geschossen, was natürlich auch, also du denkst dann, okay, ich gehe jetzt in so einen Landespokal gegen Siebtligisten, die feuern wir jetzt hier mal irgendwie 5-0 weg und schicken die mal nach Hause. Aber dem war halt einfach gar nicht so, und er war wirklich so sauer und angefressen, das war wirklich krass. Ich habe mich sehr gefreut für Turbine. Ein paar Kumpels von mir von früher haben da auch gespielt, da oben auf dem Felsen. Und die Jungs von Turbine, die waren ja auch so happy, die haben das ja gefeiert wie ein Sieg. Und der Trainer meinte ja auch, wie heißt der nochmal, Seitenglanz oder so? Der hat ja so einen geilen Namen.
Vizepräsident des Fußballverbands Sachsen-Anhalt übrigens seit September. Also spannende Doppelrolle.
Ja, der meinte, oh, die Jungs hier, das sind alles Familienväter, die trainieren zweimal pro Woche und die haben sich hier gegen eine Mannschaft, die auf Profiniveau, fast Profiniveau spielt und trainiert, haben die sich ja so gut geschlagen. Also das waren dann wieder die schönen Pokalgeschichten. Also
ja. Apropos das, schöne Pokalgeschichten, ja. Ich würde direkt anknüpfen und in Sachsen-Anhalt bleiben, weil ja, die bitte. Vielleicht schönste wurde in Gardelegen geschrieben. Beim Spiel Gardelegen gegen Dessau 05, Endstand 14-13 nach Elfmeterschießen. Als erster Landesligist seit Eintracht Lütjendorf in der Saison 1920 ist Gardelegen ins Halbfinale eingezogen. Ein Wahnsinnsspielverlauf nach 120 Minuten, 3-3. Da gab es schon 3 Elfmeter bis dahin in der regulären Spielzeit. Und dann geht es in ein Wahnsinns-Elfmeterschießen. Nach 20 Elfmetern steht es 10-10. Alle drin. Dann geht das Ganze von vorne los. Florian Scheinert tritt an. macht seinen vierten Elfmeter an diesem Tag. Der hat zweimal während der regulären Spielzeit getroffen, hat den ersten getroffen und als es dann wieder von vorne losgeht, tritt er wieder an, trifft wieder. Also viermal vom Punkt, viermal drin. Und dann kommt Torben Lindecke und hält den Elfmeter von Marcio Pellchen und sorgt dafür, dass dieses XXL-Wahnsinns-Elfmeterschießen beendet ist und Gardelegen weiterkommt. Also irrer Spielverlauf. Kann man sich vorstellen, was da anschließend in der Kabine los war?
Das glaube ich. Und später auch in der Dorfkneipe höchstwahrscheinlich. Ja. Wir rutschen mal eine Runde weiter zum DFB-Pokal der Frauen. Da wurde auch großer Pokal gespielt und da gab es ein schönes Ostderby und da hat es kein Elfmeterschießen gebraucht. Denn Carl Zeiss Jena hat gegen Union Berlin gespielt und in Berlin auch 1:0 gewonnen. Carl Zeiss Jena aktuell ist eher nicht so gut unterwegs in der Frauenfußball-Bundesliga. Da sind sie, glaube ich, Vorletzter, noch sieglos nach wie vor. Union auf der anderen Seite macht bei den Frauen auf so vielen Ebenen im Frauenfußball einen überragenden Job und kann man, glaube ich, auch über die aktuelle Bundesliga-Saison sagen, sind zwar in Anführungszeichen auch nur Elfter in der Tabelle, aber haben da eben schon 7 Punkte mehr als Carl Zeiss Jena und das finde ich bei Union so überragend, da wird eben konsequent an der Alten Försterei gespielt und auch da wieder 4.664 Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei. Wenn die auch jetzt keinen guten Tag hatten, die allermeisten, das ist klar, aber ich finde das einfach, ich finde Union einfach auf allen Ebenen im Frauenfußball wirklich vorbildlich. Auch was Bezahlung und so angeht, die haben sehr früh angefangen, die Mädels auf einem entsprechenden Niveau zu bezahlen. Klar, weil sie es konnten, das ist Teil der Wahrheit, weil eben ein Profiverein der Männer auch mit da angedockt ist oder andersrum, ne? Aber nichtsdestotrotz waren die einer der Vorreiter und ich finde, was Dirk Zingerle da macht mit dem Frauenfußball, von außen Zingler betrachtet, wie gesagt. Von außen betrachtet einfach top.
Ja, muss man so sagen. Also wie Union als Verein und als drumherum Umfeldfans das Ganze annimmt, da beim Frauenfußball, egal ob in der Liga oder im Pokal, das ist wirklich bemerkenswert und eine richtig schöne Sache.
Ja, abschließend zum Pokal noch ganz kurz. Die Auslosung fürs Halbfinale vom Sachsen-Pokal, die kann man am Donnerstag um 15 Uhr im Livestream bei Sport im Osten verfolgen. Die anderen Landespokale ist teilweise ein bisschen unterschiedlich, wann oder steht noch gar nicht fest, wann das ausgelost wird. Aber für den Sachsen-Pokal kann man das natürlich bei uns live verfolgen.
Ja, und die Frauen spielen dann im Frühjahr erst weiter mit der nächsten Runde. Liebe Grüße an Annika Metze von Carl Zeiss Jena, in Freital geboren. Gute Freundin von mir, war vorher bei RB Leipzig, eine richtige Partymaschine. Ich glaube, die hat wieder im Bus rückzu, dann wieder für entsprechende Eklas gesorgt. Ich habe noch nicht nachgefragt, vielleicht ist sie jetzt inzwischen wieder wach. Ich werde mal eine Nachricht schreiben, dann sozusagen, wie es Metze geht. Also die haben da, glaube ich, auch wieder mal so einen Sieg gebraucht. Und wie gesagt, also das ist so schnell gesagt, aber ihr könnt euch diese Frau nicht vorstellen. Also als hier RB Aufstieg gefeiert hat oder auch, also Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Party-Biest im positivsten Sinne. Nee, das würde ja meine Freundin sauer aufstoßen. Aber
in die Feierkultur. Mit der Liebe.
Auf alle Fälle. Ja, das stimmt. DFB-Pokal der Frauen, wie gesagt, geht dann weiter im kommenden Jahr. DFB Männer geht weiter in, der Taro sagt, 10 Stunden und ein bisschen was. Heute Abend, wir drei mal wieder zusammen, Gruppenkuscheln angesagt. WM-Qualifikation gegen die Slowakei. Vielleicht wollen wir da kurz drüber sprechen, weil das Spiel in Leipzig stattfindet. Mein letzter Stand ist, es ist nicht ausverkauft. Also liebe Grüße an Herrn Schuster. Wie viel Bock da Leipzig auf Fußball hat, sieht man immer wieder. bei einem wichtigsten Länderspiel, was es vielleicht geben kann in diesem Kalenderjahr, ob man sich eben direkt qualifiziert für die WM nächstes Jahr oder nicht. Und die Tickets, die verkauft wurden, wurden auch teilweise an Kinder und Vereine und so rausgescherbelt für einen Zehner. Nochmal liebe Grüße an Herrn Schuster. Also die Aussage, die war ein bisschen, naja, unüberlegt vielleicht. Leipzig hat trotzdem Bock in Person von uns dreien auf das Länderspiel, glaube ich. Weil ich habe wirklich Bock auf euch beide.
Richtig ja. geile Spiele, die wir uns einmal raussuchen. Ne? Entweder sie sind symbolisch von hoher Wichtigkeit oder jetzt in dem Falle auch sportlich.
Ja, muss man wirklich sagen. Also ich wundere mich so ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft, ehrlich gesagt. Also das Hinspiel gegen die Slowakei hochverdient verloren, jetzt gegen Luxemburg irgendwie durchgeduselt. Also mein lieber Scholli, was war das denn? Wo man sich phasenweise gefragt hat, wer ist hier eigentlich die große Fußballnation und wer ist der Fußballzwerg? Und ja, ich bin gespannt. Also durch ist das Ding heute Abend noch lange nicht. Wenn Deutschland einen Punkt holt gegen die Slowakei, dann ist Deutschland direkt qualifiziert für die WM 26. Wenn nicht, dann geht's in die Playoffs und dann wird's nochmal heiß.
Ja, also ja. Es wird natürlich dann oft auch immer darüber gesprochen, dass Verletzungen und dann heißt es ja, ein Musiala ist ja nicht dabei. Dann war jetzt Kimmich, war jetzt letzte Woche nicht dabei, Schlotterbeck und so. Aber denkst du dir dann trotzdem schon, also so langsam, das ist jetzt das letzte Länderspiel in diesem Jahr und bis zur WM ist dann auch nicht mehr so lange. Also so, wird dann jetzt langsam mal so den Motor anmachen, so Richtung WM. Ja. Weil
die Grundidee war ja auch schon eine andere. Die Grundidee war ja eigentlich, jetzt schon qualifiziert zu sein, damit du jetzt die beiden Spiele zum Experimentieren hast, weil du, wie du sagst, halt nicht mehr viele Länderspiele hast bis zur WM als Bundestrainer, um dich auch auf Neulinge und einen Kader festzulegen und auf Rollen und so weiter. Wir werden es beobachten heute Abend. Wir sind sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil also natürlich will ich trotzdem, dass es erfolgreich wird, auch wenn man irgendwo so ein bisschen wieder dazu geneigt ist, vielleicht so ein bisschen so mit Schadenfreude drauf zu schauen. Ich will natürlich, dass Deutschland bei der WM dabei ist. Das ist, glaube ich, klar. Was ich auch will von euch, ist noch ein Tipp. Ja, weil nächsten Samstag, 14 Uhr, Sport im Osten im MDR-Fernsehen. Derby angesagt, Chemnitz gegen Zwickau, und ich hätte jetzt bitte gern von euch, von der grauen Eminenz des Tippspiels, ihr beiden Adligen, Oberförster, da gern mal einen Tipp zu
dem Spiel. Komm, du lagst noch nie richtig, du darfst anfangen.
Du darfst anfangen,
ja. Ach, sag mal, du, warum muss ich denn anfangen?
Ja, der Tippkönig macht das als letzter immer. Und
ja, na gut, okay, dann sag ich, ich wusste es ja noch, Zwickau gewinnt mit 2-1.
Ich sag klassisches 1-1 am Ende.
Ich sag, es wird ein 2-2.
Ja, schön. Also wieder ihr beiden wunderbar in einer Tendenz unterwegs.
Paddy, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, weil wir, wie du ja schon gesagt hast, heute Abend zusammen beim Fußball sind.
Deswegen sage ich wollte gerade schon Tschüss sagen. Jetzt, ne, jetzt macht euch bitte zum Zug, hat Spaß gemacht. Ja,
machen wir auch sofort. Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet.
Ach so,
die ist ehrlicherweise ein bisschen gaga. Also ich weiß nicht, ob das jetzt cool ist oder nicht, aber könnte lustig sein.
Zug kommt zu spät, Küppi, los geht's.
Und zwar habe ich euch für dieses Spiel heute Abend einen kleinen Text geschrieben. 40 Sekunden, 45 Sekunden oder so. Und in diesem Text habe ich 11 deutsche Nationalspieler vom Spiel gegen die gegen Luxemburg versteckt. Und ich bin mal gespannt, auf wie viele ihr kommt, wenn ich euch das Ding jetzt vorlese.
11 Deutsche oder auch Luxemburgische?
Nein, nur Deutsche.
Okay.
Nächste Woche bist du dann dran und machst 11 aus der Slowakei. Aber heute erstmal 11 Deutsche. Und das Ganze hört sich folgendermaßen an. Ihr müsst jetzt mittippen, jeden, den ihr raushört. Meine Damen und Herren, ganz Deutschland stellt sich die Frage, wird's was mit der WM 26?
Ja, okay,
wird's. Es wäre doch sehr schade, wenn nicht. Dafür braucht es mehr Kreativität als gegen Luxemburg, als man Deutschland lange gar nicht sah. Nee, so nicht. Mal ein Pass in den freien Raum, mal ein Dribbling, mal ein Tunnel, mal abziehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, ich wollte mal die Leistung der Luxemburger loben. Das war richtig stark, das war ein Match auf Augenhöhe. Tja, da muss halt einfach mehr kommen. Allerdings würden wir bei einer Niederlage heute auch von einem nicht ganz so dramatischen Übel sprechen. Es gibt ja noch die Playoffs. Jungs, das war's von mir. Ciao.
Also sehr stark, boah,
wie viel,
aber das
wie
ist
viel hast du drin?
11. Oder 11.
Alter, also ich hab Wirtz, Schade, Sané, Elmala, wollte mal den Matcher, Nübel.
Boah, das ist schon mal stark. Elmala ist geil. Wie viele
die
sind das?
Die hatte ich jetzt tatsächlich aber auch. Das waren
ja, die hat's auch.
Nein, wirklich.
7 hatte ich.
7 ist sehr gut. Also, wir haben ganz vorne Finn Dahmen, meine Damen und Herren.
Ah, ja, klar.
Wirtz ist klar, Schade ist klar. Sané, die man lange gar nicht sah, nee. Dann Raum natürlich, der Pass in den freien Raum. Ach, klar. Tunnel von Elmala. Woltemar, da habt ihr auch. Matcher habt ihr. Da muss halt einfach mehr kommen. Am Ende reden wir noch über Nübel, beim dramatischen Übel. Mhm. Und ja, Malik Ciao natürlich zum Ende.
Ah ja, stimmt. Ja, sauber. Nicht
top,
schlecht.
Top.
Nicht schlecht.
Hat aber Spaß gemacht. Stark. Ja, aber auf Slowakisch wird es noch eine Ecke tougher nächste Woche. So, jetzt aber Männer, ich bin schon in Leipzig, weil ich hier wohnhaft bin. Ihr müsst jetzt beide zum Zug. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, konstruktive Kritik in die Kommentare, in die DMs, eure Geschichten, Lob, Feedback, whatever, alles, was ihr habt, rinn ins System und von innen aufmischen. Danke für eure Zeit.
Ja, so ein paar Kreisliga-Kirsten-Stories und so, die können wir mal wieder, gebrauchen. Ne? Also so da muss man wieder, da müsst ihr mal wieder hier, sind alle ein bisschen faul geworden an der Tastatur. Mal wieder was reinschreiben. Und nächste Woche, ich hoffe ja, wir haben heute Abend haben wir ein paar witzige Erlebnisse, die werden wir natürlich dann nächste Woche.
Also ich würde ganz kurz Florian Scheinert mit 4 verwandelten Elfmetern da nochmal ins Rennen schmeißen. Aber ja, stimmt, ja, nächste Woche brauchen wir dann den nächsten.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Okay, so, ja, Jungen, wir sehen uns heute Abend.
Jo, bis später.
Tüdelü.
Haut rein, ciao.
Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.